A Better Future, ein Song von David Bowies Album Heathen, und das wird in diesem Jahr auch schon 20 Jahre alt. A Better Future, das ist auch das Thema der heutigen Episode im Travelholics Podcast, denn ich habe jemanden zu Gast, der sich um die Zukunft des Reisens kümmert und die besser machen will. Ich freue mich sehr, dass Axel Schmiegelow von iTravel da ist und sage viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Im Travelholics Podcast Studio treffe ich, also im virtuellen Podcast Studio, treffe ich Axel Schmiegelow von iTravel. Hallo Axel.
Hallo Roman.
Ja, du bist in Köln und deine Firma ist auch in Köln. iTravel hat nichts mit iPads und iPods zu tun, oder?
Nein, in der Tat nicht.
Wofür steht das I?
Der Gründungsgedanke von iTravel war, dass Massentourismus sich vom Menschen entfernt hat und gleichzeitig auch die Digitalisierung verpasst hat und im Grunde zu einem unauthentischen Machwerk geworden war. Und wir haben ja, ich habe in meinem vorherigen Unternehmen jahrelang auch große Touristikkonzerne beraten. Wir haben ihnen geholfen in der Digitalisierung und Softwareentwicklung. Und so ein Schlüsselmoment vor der Gründung von iTravel war ein Strategieworkshop, wo eben eine Auswertung von einer Sofres-Umfrage bei 15.000 Reisekunden zum Ergebnis gab, dass diese fünf Sachen, die ihnen am wichtigsten waren, ich spare jetzt die Details, aber die hatten alle was mit dem Produkt zu tun. Und der letzte Punkt war der Preis. Und in diesem Strategieworkshop zogen dann die Konzernverantwortlichen die Schlussfolgerung, dass es auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ankommt, also müssen wir die Preise im Winterkatalog senken. Und da haben wir uns gedacht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das I, also um den Menschen. Und der will eigentlich das haben, worum das Reisen ursprünglich ging. Also wenn man an Marco Polo oder eben Batuta denkt, Entschuldigung, dann ging es um die Weltentdeckung und ähnliche Dinge. Und wie schön der Planet ist, und das müssen wir eigentlich wieder in den Vordergrund stellen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch irgendwann mal in einem ganz spannenden Vortrag mal gehört, dass ja der Ursprung des Reisens ja tatsächlich auch so ein bisschen die Suche nach dem verlorenen Paradies ist. Ne? Also ein Stück weit vor allen Dingen die Fernreise. Und ich glaube, Fernreisen ist auch ein ziemlich großes Thema bei iTravel. Also ich habe mir jetzt erstmal gemerkt, das I steht eher für Individuum oder Individual und weniger für Internet. Aber auf das Thema Internet kommen wir nachher trotzdem noch, denke ich mir.
Korrekt. Wir haben bewusst mit beiden gespielt. Aber ja, es steht eigentlich für Individual Travel. Wie hieß noch ganz früher iTravel Individual Travel. Und es geht genau darum, den Reisetraum, das Lebensverändernde am Reisen wieder zurückzugewinnen. Und dazu gehört auch, dass die Reisen nachhaltig sein müssen, weil ich natürlich nur das schön und fair wieder mitnehmen kann als Erinnerung, was ich nicht zerstöre, während ich es besuche. Und das hat ziemlich fundamentale Implikationen dafür, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist. Und wir haben eben versucht, das so konsequent wie es geht umzusetzen.
Nun hat iTravel ja schon eine Geschichte, also die gibt es schon ein paar Jahre, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel recherchiert, aber ich meine, wenn ich mich recht erinnere, schon öfter mal was von iTravel gelesen zu haben. Es ist aber so ein bisschen an die Oberfläche gespült worden in den letzten Monaten, würde ich sagen, durch ein paar Personalien, die ganz spannend sind natürlich. Also du hast Investoren gewonnen und jemanden im Board, der durchaus bekannt ist in der Branche mit Dr. Peter Fankhauser. Das ist sicher ein Thema. Das andere ist, dass du immer wieder, oder iTravel, ich nehme jetzt mal dich und iTravel als eins, also dass du immer wieder auch genannt wirst so im Kontext Startup und neues Reisen, neu denken ist ja ein Slogan, den mein Medienpartner RVW hier auch gerne benutzt. Also das Thema, das völlig neu aufzustellen. Du hast es schon mal grob skizziert, dass ihr sagt, ihr wollt es wieder ein Stück zurückholen. Also es ist ja schon das Alte, aber es gibt sicher eine ganze Menge Innovationen dabei. Also noch ein I.
Korrekt. Also der Knackpunkt ist natürlich, dass wenn man versucht, konsequent das Geschäftsmodell des Reisens oder der insbesondere Fernreisen auch richtig erkannt, neu aufzustellen, nachhaltiger zu machen, persönlicher machen, individueller zu machen, erlebnisorientierter zu machen, dann ist das schneller geträumt als umgesetzt. Und der Grund, warum es uns tatsächlich seit 2012 gibt, das ist, dass wir kamen aus der Software, wir haben ja mit Denkwerk, mit meiner vorherigen Firma, Internetauftritte, Reservierungssysteme und Ähnliches gemacht. Aber man stellt dann schnell fest, dass die Reisebranche zu verändern nicht so einfach ist. Also jeder, der reist, denkt, dass er ein Experte ist, aber jeder, der in der Branche ist, weiß, dass es viel, viel schwerer ist, als man denkt. Und deswegen mussten wir mehrere radikale Dinge machen, die man auch nicht einfach mit Geld kaufen kann, auch wenn man ein venture-finanziertes Startup ist, wie wir das sind. Dazu gehörte erstens, sich ein eigenes Veranstaltersystem aufzubauen. Weil wenn man die vorhandenen Systeme benutzt und die vorhandenen Reservierungssysteme benutzt, dann übernimmt man natürlich auch die vorhandenen Reservierungslogiken. Und dann ist man ziemlich schnell bei Allotments und Kontingenten und bei der ganzen Business-Mechanik von Massentourismus. Und wir sind nicht die Ersten und die Einzigen, die sich mal damit beschäftigt haben, Reisen ein bisschen individueller zu machen, aber die meisten dieser Konzepte sind zumindest halb gescheitert im Sinne von, sie mussten sich verändern und was anderes werden, weil es eben nicht geht, wenn man diese Inventarlogiken aus der Branche übernimmt. Also erster Zeitfaktor, eigenes Veranstaltersystem aufbauen, eigenes Inventar aufbauen. Zweiter Faktor, wenn man wirklich nah am Kunden sein will, dann muss man verstehen, dass die Bedürfnisse des Kunden sich ändern. Und deswegen so die konventionelle Logik von, ich werde Spezialist in einem Land und dann mache ich das nächste Land und dann das nächste Land. Das wird dem Interesse des Kunden nicht gerecht. Der Kunde sagt, dieses Jahr fahren wir nach Griechenland, nächstes Jahr fahren wir nach Vietnam. Und das bedeutet, dass wir ein Produktportfolio aufgebaut haben über Jahre im Schweiße des Angesichts eines hervorragenden Teams von inzwischen 92 Ländern. Von den Onlinern, ja, also von den Onlinern, die und vielleicht auch von konventionellen Veranstaltern, haben wir damit das breiteste Portfolio an Destinationen. Wenn auch nicht in jedem Land jedes Hotel. Das braucht es aber auch gar nicht. Ja, weil der Mensch, wenn er individuell reist, er will natürlich eigentlich das Authentische und das Beste im Land, nicht unbedingt jedes Hotel. Und das ist so der Pfad, der dazu geführt hat, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben und auch ein paar heilige Kühe geschlachtet haben an konventionellen Weisheiten, wie man ein Geschäftsmodell in der Touristik aufbaut. Aber der Grund, warum wir jetzt hochkommen und uns auch sehr freuen, dass wir das Vertrauen von Peter und Carsten Seliger und einigen anderen wirklich guten Investoren bekommen haben, das ist, dass jetzt, ne, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt kommt das alles zusammen. Insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie, die wie eine gigantische Fortbildung für den Markt war, nicht nur auch für vielleicht Zielgruppen, die früher immer ins Reisebüro gegangen sind, dass man auch das Internet benutzen kann, auch bei komplexen Entscheidungen, sondern auch ein richtiger Denkzettel in Richtung, wie sinnvoll ist es eigentlich, in so einem großen Kreuzfahrtschiff oder so einem riesen Bum-Bum-Hotel mit 2000 Zimmern zu sein. Vielleicht ist es besser, wenn man Länder authentischer und naturnäher begleitet. Und wir hatten uns eigentlich gefreut, dass schon 2019 Klimadebatte und die Nachhaltigkeitsdebatte stärker ins Bewusstsein rückte. In der Corona-Pandemie ist es in der Krisendiskussion ein bisschen zurückgedrängt worden. Aber so ein bisschen unterschwellig dann doch, ne? Venedig hat wieder Delfine im Kanal und so, das waren so Memes, die so ein bisschen das Bewusstsein geschärft haben. Und wir sehen jetzt, wo die Leute wieder mehr darüber nachdenken, auch in diesem Jahr wieder in Urlaub zu fahren, dass die Bedürfnisse sich komplett verändert haben. Also unsere Zeit ist mit anderen Worten gekommen.
Ja, also muss man die Zuhörer mal ein Stück weit abholen. Oder das, wir nehmen auf am 14. Februar, Valentinstag. Es kam gerade in den Medien, in den Fachmedien so die aktuellen Buchungstrends. Die sind wirklich sehr positiv und mit vielen Branchenvertretern habe ich bereits über Zahlen und Aussichten gesprochen und die sehen tatsächlich eigentlich ein gutes Reisejahr. Also kann man ganz mutig in die Zukunft schauen, ein Stück weit. Ich bin auch bei dir, weil das finde ich sehr spannend, dass es nicht zwangsweise immer über eine extreme Sortimentsbreite gehen muss in einer Destination, sondern dass tatsächlich nicht cherry-picked, aber schon handpicked irgendwie passieren muss, ja, dass ich sage, okay, was nützen mir denn 3000 Hotels in Griechenland, die ich einfach so contracted habe. Und warum nehme ich nicht lieber 30, die ich persönlich kenne und wo ich dann tatsächlich individuell oder ja Individualreisen anbieten für Individualisten. Aber natürlich ist das System auch immer so ein bisschen auf Wachstum. Die Zahl der Länder ist endlich, die Zahl der Kunden nicht, die ist eine ganze Ecke höher. Das heißt, du musst natürlich auch ein breites Portfolio anbieten. Wie geht ihr an diesen Spagat?
Naja, also man muss natürlich zuerst, man muss, ohne jetzt philosophisch werden zu wollen, man muss natürlich zuerst fragen, was für ein Wachstumsverständnis hat man? Und als Kind der Digitalisierung, ne, habe ich stark miterlebt, dass Anfang der 2000er die herrschende Logik war, Preisvergleich und Umsatzwachstum durch die endlose Steigerung der verkauften Units.
Genau, einfach Packszahlen.
Völlig egal, also dann ist der durchschnittliche Reisewert, der sinkt dann und dann landen wir eben bei Lidl-Reisen, die dann irgendwie Bhutan für 1.200 Euro anbieten, was in keinster Weise, nichts gegen die Kollegen von Lidl-Reisen, aber das ist einfach nie nachhaltig. Ja? Es ist nicht nachhaltig, dass es einen Preiskampf gibt, ist auch eigentlich falsch. Es entwertet auch die Reise an sich, weil das, wenn die Reise so günstig ist, dann wird es irgendwo in der Reise rausgenommen. Und dann bringt es auch nichts, an die Antipoden zu fliegen, um dann doch wieder ein schreckliches Erlebnis zu haben und dabei auch noch Schaden anzurichten. Das heißt, man muss verstehen, dass vielleicht ein wertvolleres Portfolio mit einem höheren Einzelpreispunkt, mit einem ehrlicheren Preis, dass das der richtige Weg fürs Wachstum ist. Das heißt, natürlich kommt dann Diskussion auf, ja, soll dann Reisen nur noch ein Privileg sein von reichen Leuten? Nein, das soll es natürlich nicht, aber man muss natürlich, wenn man etwas nachhaltig machen will, das ist wie beim Essen, ja, man kann nicht eine Fleischmahlzeit nachhaltig machen, die weniger als 1 Euro kostet, das ist einfach nicht möglich, Punkt. Ja, dann muss man halt weniger oft Fleisch essen und vielleicht ist das Reisen der Zukunft, dass man deutlich weniger reist, dafür dann aber richtig und bei diesen richtigen Reisen dann auch sogar einen Beitrag leistet. Ja, und zum Thema Flugreisen, beim Aspekt der Nachhaltigkeit, da muss man auch sagen, wenn wir gar keine Flugreisen mehr machen, dann ist es natürlich auch nicht nachhaltig, weil für viele Landstriche auf der Erde ist die letzte Hoffnung, wenn dort ein wirtschaftlicher Impuls, ne? Also platt gesagt, der Regenwald wird entweder abgeholzt für Ölplantagen oder durch Palmölplantagen meine ich, oder durch Minenprojekte ersetzt, oder es fahren halt Leute hin und gucken sich die Orangutans an. Und diesen letzten Teil, den muss man machen. Wenn man das aber richtig macht, ist es halt teurer. Dann macht man das vielleicht nicht jedes Jahr in diese Destination, aber wenn man es dann macht, dann lohnt es sich auch. Ja, und das geht dann weiter in den mittleren Markt. Und wenn man Wachstum so versteht, dann kommt man auch auf Umsatzgrößen, die völlig akzeptabel sind, mit einem höheren Preispunkt, der aber jetzt nicht unbedingt undemokratisch sein muss. Ne? Anders ausgedrückt, 100 Millionen Umsatz in einem Markt bei 5.000 Euro pro Reise, das sind auch nur 20.000 Reisende. Wir haben Millionen Reisende jedes Jahr. Also man kann auch Wachstum anders definieren.
Ich glaube, das ist ein Ansatz, der schon des Öfteren gespielt wird, auch bei anderen Unternehmen. Ihr geht ja, wenn du sagst, der digitale Hintergrund, der sehr stark ausgeprägt ist bei euch und auch deine Vita und da komme ich nachher nochmal drauf, das ist natürlich auch spannend zu sehen. Ihr geht natürlich auch technologisch ein bisschen anders ran, ne? Also in der Produktion der Reisen, aber vor allen Dingen auch im Vertrieb. Und wenn ich mir das so anschaue, in den letzten, also ich bin in diesem Monat relativ viel mit Startups unterwegs, weil ich beim VIR und beim TIC halt auch die Startups des Jahres 2021 eingeladen habe und mich mit denen unterhalte. Ihr seht euch auch als Startup irgendwie, obwohl ihr so lange, wann hört man eigentlich in jetzt mal so unter uns, wann hört man auch Startup zu sein?
Nie.
Ja, eigentlich schon, ne? Aber also ist das tatsächlich auch ein Kriterium für ein spannendes Unternehmen, wenn es sich selber als Startup sieht oder die Kultur lebt oder?
Ja, also genau, die Frage, du stellst genau die richtige Frage. Was sagt einem der Begriff eigentlich? Also ich glaube, die offizielle Kategorisierung unter Venture Capital Gesichtspunkten ist, wir sind jetzt ein Scale-Up. Ne? Also wir sind quasi nicht mehr in der Start-up-Phase, sondern in der Scale-Up-Phase. Wir sind quasi ein Teenager-Startup oder so. Gut, die einfachste Definition von Startup ist, wir sind Venture finanziert. Also an uns haben Venture-Kapitalisten Geld investiert. Das ist jetzt bei einem Unternehmen, das in puncto Nachhaltigkeit ähnliche Ziele verfolgt, zum Beispiel Chamäleonreisen, ist das nicht der Fall. Das wäre eine ganz einfache Abgrenzung. Die andere ist tatsächlich in Richtung Kultur. Das heißt für uns, also ohne jetzt irgendwie da ins schlechte Licht rücken zu wollen, aber es ist doch wirklich sehr typisch in der Touristik, dass das inhabergeführte Unternehmen sind mit einem sehr dominanten Inhaber, dessen Persönlichkeit auch ins Unternehmen strahlt. Das muss nichts Falsches sein, aber wir sind durchaus ein Unternehmen, in dem wir viele helle Köpfe als Team haben und die Mischung an Erfahrungen, an Intelligenz, an Charakteren, wir haben auch die Diversität der Standpunkte, die macht uns als Unternehmen stärker und die hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir die Corona-Krise ganz anders überwunden und erlebt haben, als es manch anderer in der Branche getan hat, weil man dann eben viel dynamischer, viel handlungsorientierter damit umgeht. Und ich will damit auch wieder niemanden kritisieren, sondern einfach sagen, das ist der Vorteil, den man hat, wenn man sagt, man hat eine Startup-Kultur. Das spricht niemandem anders was Gutes ab. Es ist einfach nur das, wie wir das für uns sehen. Und dann vielleicht auch das Dritte, was uns da ein bisschen unterscheidet, ist so die DNA im Team, wo viele Touristikunternehmen eben hauptsächlich Touristikunternehmen sind, haben wir so zwei oder drei DNA-Stränge. Da sind natürlich Vollblut-Touristiker, die mit Leidenschaft auch dieses Thema nicht nur Touristik, sondern auch die Nachhaltigkeit verfolgen. Wir haben bei uns Software-Leute, die aus dem Digitalen kommen, die von ihrer Vita her auch ganz andere Branchen schon gemacht haben. Und dann haben wir das ganze Thema Medien und Content und Redaktion, wo wir dann fast schon wie ein Medienhaus denken und auch wieder da das Thema Nachhaltigkeit versuchen, authentisch anzugehen, also ehrlich mit dem Thema umzugehen, nicht zu sagen, ja, okay, Nachhaltigkeit heißt bei uns, gibt ein bisschen CO2-Zertifikate und wir pflanzen mal ein paar Bäume, sondern Nachhaltigkeit heißt, ja, wir stellen uns dann schwierige Fragen, wie sollen wir jetzt eine bestimmte Destination, sollen wir die jetzt verkaufen oder nicht, wenn da politische Verhältnisse sind, die man unter bestimmten Entwicklungszielen als problematisch halten könnte, aber umgekehrt weiß, wenn da jetzt keiner hinreist, dann geht es der Natur dort ganz schlecht. Und diese Diskussionen, die sind tatsächlich, die führen wir mehr wie ein Medienunternehmen als wie ein reines Commerce-Unternehmen. Und ich glaube, diese verschiedenen DNA-Stränge zu vereinen, das ist bei Startups nicht so unüblich, das ist aber bei Vollblut mittelständischen Unternehmen einfach untypisch, weil die Ressourcen dafür nicht da sind.
Wir haben ja so eine komische Kategorie in der Touristik gefunden, die auch sehr merkwürdig ist und für mich auch immer wieder fragwürdig. Wir unterscheiden ja gerne zwischen Startups und Etablierten. Also was bedeutet dann eigentlich etabliert? Heißt das dann oldschool, nicht zwangsläufig? Ich meine, ihr kompensiert ja auch. Ihr pflanzt vielleicht schon auch einen Baum oder kompensiert irgendwie CO2. Aber der Punkt ist ja, glaube ich, man setzt ja eigentlich schon eher an, dass ich mich frage, wie nachhaltig ist mein Unternehmen an sich? Arbeitet ihr zum Beispiel so mit Planetly oder also da, dass ihr tatsächlich mal eure kompletten Prozesse durchleuchtet habt? Weil das ist für die Zuhörer ja auch mal spannend, dass das ja geht, dass man das ja machen kann.
Ja, wir arbeiten mit Climate Partner und haben auch die entsprechenden CO2-Kompensationstools. Und übrigens wenden wir die nicht nur an auf Flugstrecken, sondern auf die gesamte Reise unserer Kunden und auf uns als Gesamtunternehmen. Und wir versuchen 11 der 17 SDG-Ziele in allen Aspekten der Produktion mit zu berücksichtigen. Und das ist natürlich in vielen Ländern sehr, sehr schwierig. Man denke nur an die Länder, wo eine sichere Trinkwasserversorgung nur möglich ist mit Plastikflaschen und umgekehrt diese Plastikflaschen aber ein riesen Umweltproblem sind. Also in der Realität ist das alles sehr schwierig und sehr hart und eben nicht abgedeckt durch, wir benutzen nur Hotels, die keine Plastikstrohhalme in der Bar haben. Das ist halt nicht Nachhaltigkeit, ja. Und 2,50 bei der oder 2,50 bei der Flugkompensation tun es auch nicht, sondern wir sind deshalb Tier 3, also quasi die höchste Stufe der Nachhaltigkeit, ist das, woran wir arbeiten. Wir sind auch bei Leaders for Climate Action aktiv. Also wir sind deshalb Tier 3, weil wir eben die komplette Wertschöpfung uns angucken und jeden Punkt der Wertschöpfung überlegen, wie man das nachhaltiger machen kann. Und wir haben drei Aktionsfelder. Das eine ist sozusagen, natürlich muss es voll CO2 kompensiert sein, aber wir müssen auch mit anderen Themen arbeiten, wie zum Beispiel Plastikvermüllung, Meeresschutz, Artenschutz und so weiter. Und die dritte Ebene ist, wir müssen hyperlocal sein. Das heißt, es bringt dem Planeten nichts, wenn mit meinem CO2-Kompensationsbeitrag in Finnland ein paar Fichten gepflanzt werden. Ich muss dafür sorgen, wie wir das jetzt im letzten Jahr gemacht haben, dass in Papua-Neuguinea Regenwald, aktiver Regenwaldschutz stattfindet. Das ist dort ein Frontkampf, weil eben sehr viel Abholzung stattfindet und sehr wenig lokale Strukturen da sind, um das zu verhindern. Ich muss dafür sorgen, dass ich aktiv Reiseverläufe etabliere. Das machen wir jetzt gerade für Suriname und wir haben auch vor, das für Angola zu machen, wo ich Kundendestinationen versuche beizubringen oder näher zu bringen, die nicht auf der einfach zu verkaufenden Google-Suche-Liste sind, wo der Kunde aber entdecken kann, oder kann ich erstens eine unvergessliche Reise machen, also quasi Costa Rica vor 20 Jahren, und ich leiste auch noch wirklich einen aktiven, direkten Beitrag. Ich kann die Leute sehen, die, weil ich da hinfahre, jetzt nicht mehr in den illegalen Minen in Nordostbrasilien arbeiten werden, sondern die werden in ihren Dörfern bleiben und dann werden sie eben mein Tourguide sein und so weiter. Also das ist, es gibt da ganz viele Frontthemen, die ganz schwierig sind, Trophy Hunting, Botswana, wenn man sich intensiv heute beschäftigt, dann stellt man fest, puh, die Aufgabe ist riesengroß und unser Beitrag ist so klein. Ich bin da sehr selbstkritisch, aber wir versuchen eben, so viel es geht zu machen. Und für uns ist der wesentliche Aspekt, dass es wichtig ist, diese Transformation vorzunehmen. Also es bringt nichts, wenn, sag ich mal, 3-5% überzeugt grün denkende Kunden ab jetzt nur noch Fahrradfahren am Bodensee, weil das die nachhaltigste Reise sind, sondern wir müssen es schaffen, dass aus der amorphen Masse der Leute, die einfach ihren Urlaub machen wollen, weil sie das auch als ihr Recht empfinden, dass wir die so schmerzlos wie möglich, aber eben so in Anführungsstrichen konsequent oder radikal wie möglich in eine nachhaltigere Alternative zu bringen. Und ja, das ist quasi die Aufgabe, das ist das Schwierige daran.
Wir müssen ja auch die ganzen Fahrräder, die dann am Bodensee rumfahren, und ich befürchte, es sind dann vorwiegend Elektrofahrräder, auch erstmal irgendwo gebaut werden und irgendwo hingebracht werden. Das gleiche Thema habe ich dann mit der großen Boombranche Wohnmobiltourismus. Ähnlich spannende Sache. Wird so sehr gefeiert, dass man nicht mehr fliegt, aber du findest in Süddeutschland keine Scheune mehr, wo du im Winter noch ein Wohnmobil unterstellen kannst. Mittlerweile muss man die wahrscheinlich in riesigen unterirdischen Betongaragenparken eines Tages und die 3 Wochen im Jahr bewegt, und die Sharing-Community funktioniert dann doch nicht, weil man nämlich 90.000 Euro für das Ding ausgegeben hat und dann möchte man schon seinem besten Freund oder Nachbarn nicht mehr borgen. Das ist ein bisschen schwierig. Insofern, ja, wir könnten jetzt beide die lange Liste der Sünden der Menschheit erstellen und dann könnten wir beide überlegen, welche Reise passt zu welcher Sünde, um die Sünde zu kompensieren. Ist nicht ganz einfach, aber du hast jetzt 3 Destinationen genannt, Papua-Neuguinea, Suriname und auch Angola. Das sind jetzt nicht unbedingt die Massenziele. Meinst du tatsächlich, dass das, also ja, ihr tragt dazu bei, das sehe ich so, das finde ich auch sehr gut, aber meinst du wirklich, dass der, sagen wir mal, das Bewusstsein bei Konsumenten so wächst, dass sie sagen, ja, ich finde das auch okay, dass es keinen Massentourismus mehr gibt und ich verzichte gern?
Nein, ich glaube, also vielleicht habe ich es nicht gut genug rübergebracht. Was ich meine ist, wir müssen den Kunden abholen, der nach Griechenland fährt, und der Kunde kann auch gerne weiterhin nach Griechenland fliegen mit uns. Die Ökonomie, die dabei entsteht, leistet dann aber einen Beitrag, weil zum Beispiel die CO2-Kompensation, die wir einsammeln, auch auf den Griechenlandreisen oder Maledivenreisen, nochmal ein plakativeres Beispiel, was ganz problematisch ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, ganz viele Maledivenreisende bei uns, aber der Beitrag, den die leisten durch den Reisepreis, den die zahlen, den steuern wir gezielt oder haben wir gezielt letztes Jahr gesteuert, damit dieses Regenwaldprojekt in der Papua-Neuguinea gefördert wird. Wir haben keinen einzigen Kunden nach Papua geschickt. Ja, also das fliegt auch jetzt im Moment so leicht keiner hin. Unsere
ist auch wahrscheinlich auch, selbst wenn ihr das machen würdet, würdet ihr die 20, 25, 30.000 Buchungen nicht mit diesen kleinen Destinationen erreichen.
Das nein, ja aber, gehen, ne? Aber das Interessante ist zum Beispiel, dass wenn du Suriname als Beispiel nimmst, da reichen 3.000 bis 3.500 Touristen pro Jahr, ist ein sehr kleines Land, aber um ein ganzes Gebiet von mehreren Millionen Quadratkilometern tatsächlich zu transformieren. Und man kann auf Satellitenbildern sehen, wie die Goldminen dort und die Straßenschneisen, die da eingeschlagen werden, das Grenzgebiet zu Brasilien, brauche jetzt gar nicht über Brasilien anzufangen zu reden, das ist ein Riesenthema. Man kann aber sehen, wie man mit verhältnismäßig wenig eigentlich sehr viel erreichen kann. Und was viele Leute in dieser CO2-Debatte unterschätzen, wenn wir ja ständig über Tempolimits und sonst was diskutieren, dass alles wertvolle Debatten sind, aber der wahre Frontkampf, das wertvollste Werkzeug, um Klimawandel aufzuhalten, das ist nicht, wenn wir ein Gas fixieren, nämlich CO2, weil es gibt noch ein paar andere, Methan und so weiter, sondern es ist, wenn wir die widerstandsfähigen, also in der Fachsprache resilienten Ökosysteme, die es gibt, die es noch gibt, die maßloser Zerstörung ausgesetzt sind, wenn wir die noch erhalten, das ist der wertvollste Beitrag, den wir leisten können. Und diese Gebiete sind alle angeordnet entlang des tropischen Bands, also genau in diesen Ländern, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Und die Gesamtsumme an Wirtschaftsvolumen, die erforderlich wäre im Markt, um da tatsächlich einen solchen Beitrag zu leisten, dass man näher daran käme, die 1,5 Grad, an die ja keiner mehr glaubt, einzuhalten, das sind in Anführungsstrichen nur 30 Milliarden Dollar im Jahr. Ja, das ist eine hohe Zahl, aber im Verhältnis zu dem Branchenvolumen, über das wir sprechen, ist das klein. Und wenn du dann auf einzelne Länder gehst, also in Angola, das Hochplateau von Angola, da kommen 11 Flüsse zusammen, die dann den Okavango bilden, der dann durch Namibia und dann in Botswana in die Kalahari sich ergießt. Und in dem Gebiet, was dort durch Bürgerkrieg in den 70er, 80er Jahren sozial zerstört wurde, da gibt es eine Verengung des Okavangos, die dazu führt, dass es eine Dürre in der Kalahari gibt. Und das wird ausgelöst in diesem Hochplateau durch die Strukturen, die dort zerstört worden sind. Da leben nur 500 Menschen. 500 Menschen. Da kann ich mit, in Anführungsstrichen, ein paar Touristen im Jahr einen wirtschaftlichen Unterschied ausmachen, der so groß ist, dass die mit der Brandrodung aufhören, die eben zu dieser Verengung von diesem Fluss führen. Ich habe es versucht, einen relativ komplizierten ökologischen Tatbestand
zu machen. Ja, was ich finde.
Aber das ist der Punkt. Ja, es ist klein, man könnte mit so wenig so viel bewirken, man muss es einfach nur tun.
Aber das ist tatsächlich etwas, was, also im letzten Jahr habe ich mich in diesem Beraternetzwerk Impulse for Travel, dieses Manifest mitgearbeitet. Und wir haben sehr viel sowohl über Nachhaltigkeit, aber auch über neue Sichtweisen gesprochen, diskutiert, gestritten, auch über Berufsbilder. Ist denn nicht das Berufsbild, das Selbstbild des Touristikers nicht extrem auf dem Prüfstand auch und bietet ihr damit jetzt vielleicht auch eine Alternative, eine Lösung oder zumindest einen Denkanstoß? Und wenn ja, wie kriegt ihr das in die Breite? Kommuniziert ihr tatsächlich auch mit den, jetzt nenne ich das Wort nochmal, mit den Etablierten? Also seid ihr im Austausch?
Also ich denke, wir sind Teil einer, ich will uns nicht überhöhen, als das einzige heilige Gral oder so, aber wir sind Teil einer Bewegung. Wir haben das Glück, dass die Touristik ja geprägt ist eigentlich von Menschen, die relativ leidenschaftlich sind. Man wird ja nicht Touristiker, wenn man sozusagen kaltherziger, uninteressierter Mensch ist. Und dann lernt man in seiner Karriere in der Touristik ständig Kompromisse zu machen und dass eigentlich alles anders läuft und so. Und jetzt ist die Chance, die Gegenrede zu machen und zu sagen, nee, man kann eben doch in den Fußstapfen von Ibn Battuta und Marco Polo gehen. Man kann eben doch diese herzliche Begegnung mit indigenen Leuten und mit lokalen Naturschauspielen und so weiter, das kann man ja tatsächlich ausleben und dafür gibt es neue Modelle. Und jetzt muss man all das, was einen daran hindert, die Reservierungssysteme, die Kontingentlogik, die Vertragslogik und so weiter, muss man den Mut haben, über Bord zu werfen. Wenn wir und andere wie wir eine Rolle darin, es gibt ja Forum Neues Reisen, die schon seit 20 Jahren sich darum bemühen, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, zu zeigen, das geht, und das kann auch erfolgreich sein, und das ist, die Welt ist nicht aufgeteilt in Justin, sieh es mir nach, die TUI und grüne Reisen am Bodensee, sondern man kann das ganze Feld der Reisen tatsächlich Stück für Stück transformieren und wir müssen uns beeilen damit, dann kann das natürlich inspirierend sein. Und meine Erfahrung ist, dass es viele, 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 die auch zu uns kommen, von etablierten Veranstaltern, die da nur drauf warten. Die warten nur drauf. Die sagen, boah, endlich mal ist es möglich. Ja? Und vielleicht kann ich es auch bei mir machen. Unser Ansatz zu kooperieren, also ich würde mit jedem Unternehmen, das vermeintlich ein Wettbewerber von uns ist, sofort kooperieren. Ich würde auch hohe Anerkennung für Unternehmen, die das schon machen, schon seit Jahren sich bemühen, nachhaltigen Beitrag zu leisten, schon lange bevor es uns gab, ne? Zum Beispiel Chamäleon Reisen. Was wir vielleicht machen können, und das ist etwas, was wir uns auch mal so ein bisschen vorgenommen haben für die nächsten Monate und Jahre, ist, dass wir mehr über die Verbände daran wirken, dass es Standards gibt und dass bestimmte Greenwashing Kompromisse und so Ausreden, dass man die vielleicht mal abschneidet. Das ist die Chance, die wir vielleicht auch gemeinsam haben. Ja, weil wenn wir uns alle einigen würden, nur bestimmte Dinge nachzufragen und bestimmte Dinge nicht, dann würde sich auch mehr und schneller verändern in der Destination. Und interessanterweise, wenn man sich mit den DMCs unterhält, und zwar mit DMCs, die richtig Masse machen, in der Türkei, in Tunesien, in Griechenland, ja, die warten auch nur drauf. Die sagen auch, wir haben auch keine Lust mehr auf dieses Modell. Und ich habe noch Zeiten erlebt vor 10, 15 Jahren, wo ich immer zu hören bekommen hat, naja, wir wollen das, aber da in den Ländern, die können nichts mit unserem Öko-Deutschtum da anfangen. Das stimmt doch gar nicht.
Und die haben auch gar nicht die Strukturen. Die Argumente kenne ich durchaus auch. Ja, du hast aber ein paar schöne Bälle in die Luft geworfen. Die sind eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil die auch einen Background von euch noch beleuchten, nämlich das ganze Thema Kontingentverwaltung, PIMS, dann Reservierungssysteme, Vertriebssysteme, Kommunikationssysteme. So wie ich das sehe, versucht ihr zumindest auch dort, und ich meine, gut, deine Vita oder deine Geschichte unterstützt das ja, einen anderen Ansatz zu fahren. Ist das ein Modell, was sich auch ausbreiten könnte, in die Touristikindustrie überhaupt? Das heißt, könnt ihr auch Vertriebslösungen anbieten oder könnt ihr dem Vertrieb, der ja auch gerade sehr im Umbruch ist und nach digitalen Lösungen sucht, um sein Geschäft abzusichern in Zukunft und natürlich auch neu aufzustellen, in welcher Form auch immer, dass es nicht so sein kann, wie es war, da sind wir uns wahrscheinlich einig, bietet ihr dort Lösungen an? Habt ihr dort, willst du vielleicht was von Innovationen oder USPs erzählen, die ihr dort habt?
Dein Timing ist also herausragend, weil heute, heute haben wir an ein paar ausgewählte vorregistriert. Wir hatten mal einen Artikel lanciert letztes Jahr, wo wir uns eben an Reisebüros gewandt haben und gesagt haben, also ne, die Lage verändert sich. Und wir haben jetzt neue Vorschläge, wie man bestimmte Produktbausteine bei uns buchen kann. Aber das alte Provisionsmodell und das alte Vertriebsmodell, das sind wir nicht. Ne? Wir sind nicht die Thomas Cook in neuen Schläuchen. Und heute, deswegen gutes Timing, lancieren wir eben dieses neue Modell. Wir haben jetzt eine Reihe von Reisebüros, die sich vorregistriert hatten aufgrund dieses Artikels. Den schicken wir heute einen Vorschlag raus, der im Kern vorsieht, dass wir den Reisebüros eine viel größere finanzielle Stabilität geben, dass wir ihnen auch mehr die Möglichkeit geben, sofort belohnt zu werden für die Buchung und quasi so einen Pakt abschließen gemeinsam, dass wir den Kunden besser und flexibler beraten können. Und anstatt ein Modell zu haben, wo das Verkaufsrisiko voll beim Reisebüro liegt und man dann bei Abreise eine Provision zahlt, wo viele Reisebüros ja erlebt haben, was das bedeuten kann in der Pandemie, ne? Dann nämlich hingen die da mit den Kunden und kriegten Provisionen sogar noch aberkannt und kriegten keine Provision und nichts für die ganze Arbeit, die sie in die Kundenbeziehung reingesteckt haben. Das muss man umdrehen. Und also dieses Modell noch sehen wir gerade. Das heißt, wenn Reisebüros interessiert sind, herauszufinden, was das jetzt konkret bedeutet, das kann man jetzt per Audio ein bisschen schwer erklären, dann können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Grundsätzlich glauben wir, dass es eine Unmittelbarkeit geben muss zwischen den Bedürfnissen des Kunden und der Konfiguration des Produkts. Und unsere Systeme erlauben das. Das heißt, der Expedient oder der Berater auch bei uns kann direkt mit dem Kunden die Reise komplett umkonfigurieren. Und das geht eben, wenn ich einen anderen Zugriff aufs Inventar habe. Wenn ich hinten als Onliner nur eine Bettenbank angeschlossen habe oder als Veranstalter nur meine eigene Vertragsverwaltung, dann kann ich das halt nicht. Da kann ich nur mit so Stop-Sales und sonst was arbeiten. Und wir brauchen das alles nicht. Das ist halt der große Vorteil dieser anderen digitalen Wertschöpfungskette, die wir haben. Ja, also in einem Satz, die on-the-fly, real-time-Konfiguration der Reise ist bei uns möglich und wir machen sie auch für das Reisebüro möglich.
So, das, was natürlich dem Massentourismus ein Stück weit immer zuträglich war, dass man vorkonfektionierte Produkte einfach dem Vertrieb auf den Hof geschüttet hat und gesagt, verkauft das Zeug. Das und genau. Wenn ihr es nicht verkaufen könnt, dann gibt es eine Sonderprovision. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann senken wir den Preis. Dass jetzt anders geht, jetzt möchte ich aber den Zuhörern doch nochmal ganz klar sagen, nichts abgesprochen, es ist tatsächlich ein Blind Date. Ich wusste das nicht. Und trotzdem, gerade deshalb finde ich es so interessant, weil natürlich, wenn jetzt jemand Millionen einsammelt bei Investoren, dann kann er nicht nur sagen, ich mache ein paar nachhaltige Reisen in schöne Ziele, wo noch nicht so viele Leute sind, sondern er muss natürlich auch eine ganz spannende technische Basis haben. Wie löst ihr denn das Thema on the fly?
Ja, das geht natürlich nur, indem du das Inventar anders definierst. Du musst natürlich die Reisebausteine alle einzeln erfasst haben, ne? Wenn man historisch guckt. Die meiste Touristik-IT ist ja entstanden aus der Airline-IT. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen einem Flugsitz und einem Hotelbett? Keiner. Und ja, so das ganze Gedönsrad mit Erlebnissen und abgeholt werden am Flughafen, das hängt alles irgendwie am Hotel. Also haben wir Hotel plus Flug, das ist eine Reise und so ist die IT aufgebaut. Und dass Familie Meier zum dritten Mal bucht bei mir, ist relativ uninteressant, außer ich muss jetzt irgendwie Miles & More anbinden. Das ist die alte IT. Und die ist natürlich auch schon für Reisebüros immer ein Problem gewesen, weil oder gleichzeitig der einzige schützbare Wert für das Reisebüro war, na gut, wir haben die Kundenbeziehung. Wir wissen, dass die Familie Meier zum dritten Mal bucht und dann versuchen wir, die Familie Meier zu überzeugen, auch ständig bei uns zu buchen und dann gucken wir mal, welchen Veranstalter wir nehmen. Und das ist eine Logik, die ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Die passt nicht in ein markttransparentes Alter, die passt nicht in die Nachhaltigkeit. Das muss man überwinden. Und deswegen haben wir die Bausteine alle einzeln erfasst. Und weil sie alle einzeln erfasst sind und weil sie einzeln gesourced sind, ist es eben auch möglich, die dynamisch zusammenzubringen. Es gab ja früher das Schlagwort des Dynamic Packaging. Und Dynamic Packaging ist ganz ursprünglich richtig gedacht worden. Und dann innerhalb von einem Jahr ging es dann nur noch um Dynamic Pricing. Das war dann Dynamic Packaging. Und wenn man so will, ist das, was wir machen, in Anführungsstrichen echtes Dynamic Packaging.
Ich erinnere mich auch noch an ein zweites Schlagwort, was sehr wichtig war und was wahrscheinlich in dieses Konzept auch einspielt. Das ist der touristische Datenstandard. Na, das heißt, das große Problem ist ja diese Vielzahl von Daten irgendwie. Bringt ihr die auf einen, sagen wir mal, habt ihr das nivelliert oder könnt ihr einfach mit diesen ganz unterschiedlichen Standards aus völlig unterschiedlichen Quellen trotzdem umgehen? Oder habt ihr euren Standard?
Na, das
habt ihr die neue Thoma-Maske erfunden?
Genau.
Endlich.
Das ist ja im Grunde vom Ansatz her schon problematisch. Ne? Also ja, genau. Der Mensch und gerade sowas Diffuses wie Urlaub wird ungern standardisiert. Das heißt, da kommt der Vorteil unserer DNA, die wir aus ganz anderen Bereichen der Digitalisierung kommen, mit E-Commerce und so weiter, wo es bei uns eher darum geht, Natural Search zu unterstützen. Also lasst die Leute die Dinger definieren, wie sie wollen. Wir machen die Attributierung, das heißt, wir werden uns auch niemals verlassen auf eine Selbstkategorisierung von einem Leistungsträger oder von einem Hotel oder von einer Bettenbank. Man fängt an mit Sternen. Wir versuchen, die Einzigartigkeit des touristischen Erlebnisses in Sternen, also in wirklich einer Skala von 1 bis 5 auszudrücken. Wenn man mal drüber nachdenkt, wie bescheuert das ist, dann weiß man, dass es natürlich Quatsch ist. Und deswegen, das ist ein Teil der Technologie, die wir tatsächlich proprietär haben. Unsere Fähigkeit ist nicht perfekt, aber besser als die standardisierten Modelle durch im Grunde semantische Suche und Attributierung die Reisen passend zueinander zusammenzustellen und ohne darauf angewiesen zu sein, INFX-Daten oder ODTS irgendwie auszulesen und zu sagen, das ist jetzt aber so und so, das ist uns völlig egal. Also was der Leistungsträger uns anliefert, das können wir verarbeiten, weil wir eh in unserem eigenen Backend das Produkt dann neu paketieren.
Also ihr übersetzt dann quasi. Ihr seid aber schon, also für die breite Masse in der Wahrnehmung schon eher ein Veranstalter, oder?
Also rechtlich, juristisch sind wir ganz klar ein Veranstalter.
Ein Reiseveranstalter.
Und das ist,
wenn ich die Markt.
Das ist eine klare Entscheidung auch. Das ist eine klare Entscheidung auch, kein OTA zu sein. Die Welt braucht nicht noch ein Intermediär. Im Gegenteil, die Welt braucht weniger Intermediäre, weil Intermediär heißt, dass da Marge stecken bleibt und diese Marge, die stecken bleibt, die landet dann nicht in der Qualität und Nachhaltigkeit der Reise. Und im Grunde sagen wir zwischen dem Kunden oder der Person, die mit dem Kunden spricht, und der lokalen Leistung darf es maximal einen Intermediär geben und das sind dann wir. Alle Wertschöpfungsstufen dazwischen, also Incoming und die alte Veranstaltermarge, die alten Vertriebsstrukturen, das muss ersetzt werden im Grunde nur durch unsere Plattform.
Da hast du meine Frage schon fast beantwortet, weil genau in die Richtung der Intermediäre oder der Middleman wollte ich ja natürlich. Ne? Also ihr macht ja da auch wieder einen kleinen Spagat in Richtung Reisevertrieb, Reisebüros. Und auf der anderen Seite ist es doch klar erkennbar, dass ihr das eigentlich nicht braucht, dass ihr das also darauf auch nicht abzielt, sondern ihr wollt, müssen wir so ehrlich sein, ihr wollt direkt an den Kunden, ihr wollt die direkte Kundenbeziehung, weil ihr eigentlich die perfekte Plattform dafür habt. Das oder nicht mal die Plattform, sondern die Technologie dafür habt. Das Backend ist es ja eher. Es ist ja nicht unbedingt, das Frontend kann man ja anpassen. Aber das, was hinten dran ist, was auf individuellen Kundenwunsch eingehend etwas konfektioniert, was dann genau passt und zum Buchen zwingt quasi. Das ist ja, so verstehe ich jedenfalls, euer Kernprodukt.
Wir machen im Moment 90% unserer Umsätze im Direktvertrieb. Also wir sind aufgebaut als Direktvertriebsplattform. Direkter Leistungsbezug, Direktvertrieb. Das Einzige ist, wir sagen, da draußen gibt es in der Person der Expedienten Menschen, die ihr Leben lang gelernt haben, mit Kundenbedürfnissen umzugehen und sie zu beraten und deren Strukturen, an die sie sich gehalten haben, aber auch in die sie gefangen waren, jetzt durch die Pandemie massiv gestört und verändert wurden. Und da konsistent mit unserem Modell einen Vorschlag zu machen, der diese Leute abholt und ihnen neue Perspektiven eröffnet, das ist nur konsistent mit unserem Modell. Das heißt, das ist auch von dem, wie es gerechnet ist, auch konsistent mit unserem Modell. Wir haben also jetzt nicht angefangen zu sagen, jetzt machen wir doch irgendwie Reisebürovertrieb, sondern ein Modell gefunden, das so ähnlich, wie wir das vorher mit den Leistungsträgern gemacht haben, den sich beschleunigenden, verändernden Veränderungen im Markt Rechnung trägt und neue Perspektiven eröffnet. Und das ist eigentlich das, was man machen muss. Aber wie gesagt, die Touristik an sich hat blöde Strukturen, aber Touristikerinnen und Touristiker sind ja nicht blöd. Die wissen ja schon lange, was der Kunde will. Es war nur ein Unvermögen durch die Technik, das auch tatsächlich zu tun. Und das ist so ein bisschen die Dynamik, auf die wir setzen.
Da gießt du gerade viel Wasser auf meine Mühlen und das ist auch eins meiner weiteren Lieblingsthemen, das Thema, inwiefern muss sich der klassische, der alte, der etablierte, der erfahrene, der unverwechselbare touristische Vertrieb, den es ja durchaus gibt und die ganzen Expedienten und Reisebüroinhaber und Betreiber da draußen, da ist ja eine extrem hohe Kompetenz im Markt und die kann ja nicht darin bestehen, irgendwie eine Buchungsmaske auszufüllen. Das ist ja Inspirationskompetenz und so weiter. Also, jetzt einfach so zwischen uns, dieses Selbstbild des Touristikers, das zu verändern, das fängt doch beim Touristiker selbst an, logisch. Und ihr gebt da Hilfe. Und vielleicht gibt es dann nicht mehr 12.000 Reisebüros, sondern nur noch 5.000. Aber die haben dann welche Aufgabe in deiner Wahrnehmung, in deiner Vision?
Du hast ja im Grunde selbst genannt. Die Inspiration des Kunden, die Ansprechbarkeit für den Kunden, das Begleiten des Kunden, die Vermittlung von Kompetenz. Ich meine, was ja gleichzeitig passiert ist, ist ja, dass die Welt viel größer geworden ist. Also ich meine, der Relevant Set an Reisedestinationen für so einen durchschnittlichen europäischen Reisekunden ist ja explodiert in den letzten 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war es noch sehr, sehr exotisch, nach Vietnam zu fahren. Vietnam ist eine Massendestination geworden. Ja, jetzt immer mehr Leute wissen, wo Laos auf der Landkarte ist und Ecuador und Costa Rica und so.
Die waren da alle schon, das ist ja genau. Das Schlimme. Ja, ja. Ja.
Und jetzt muss man das aber nur richtig machen, so dass die Reise wertvoll ist, dass man einen wertvollen Beitrag leistet. Und das Wertvollste, was man nicht so leicht durch Geld kaufen kann, das ist eben dieses persönlich beim Kunden bleiben. Das ist die Stärke der Expedientinnen und Expedienten. Und die wird nicht bedient durch die bisherigen Strukturen. Und jetzt haben wir, wie immer, also wie Paul Romer, Nobelpreisträger, gesagt hat, a crisis is a terrible thing to waste. Also wenn man eine Krise hat und sich Dinge sowieso verändern, dann kann man auch wieder anders daraus hervorgehen. Und das ist die Chance für veränderungswillige Expedientinnen und Expedienten. Und wir erleben es, weil sie ja als neue Mitarbeiter, wir haben wahnsinnig viel eingestellt in den letzten Monaten, das werden wir auch jetzt weiterhin tun, die kommen ja zu uns. Ja, und das ist wie eine Entfesselung. Das ist nicht, oh mein Gott, jetzt ist alles anders, sondern oh, endlich kann ich das machen, was ich schon immer machen wollte. Jetzt kann ich endlich mit Kunden auch ehrlicher umgehen. Tolle Sache, ich bin so gern hier. Das ist im Grunde das, worauf man setzen kann.
Wie lange, denkst du, wird dieser Shift, dieser Wandel brauchen, bis er sich vollzogen hat?
Ja, man sagt ja immer, dass Veränderungen kurzfristig erst über- und dann unterschätzt werden und dann langfristig unterschätzt werden. Ich glaube, das ist dieser Hype-Cycle, ne?
Ja.
Und ich glaube, was Corona getan hat, ist, es ist einfach ein massiver Brandbeschleuniger. Es ist wie so ein, also soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es ist wie ein reinigendes Feuer, weil ganz, ganz viel, was sich irgendwie noch gehalten hat an verkrusteten Strukturen, einfach durch diese Krise massiv in Frage gestellt wurde. Und das ist eine Chance. Und für diejenigen, die die Chance erkennen, wird sich der Wandel beschleunigen. Ich glaube, dass die Touristik in 2-3 Jahren schon nicht mehr, die wird sich unverkennbar verändert haben. Ne? Die wird also ganz anders sein als vor der Pandemie. Wir werden nicht zurückkehren zu Zuständen der Pandemie. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass es jetzt im Moment keinen dominanten Marktanbieter gibt, es gibt keine Nachfolge Thomas Cook. Selbst DerTour und TUI haben sich stark angeschlagen und haben sich verändert in ihrer Position. TUI ist ja im Wesentlichen eine Hotelmarke geworden.
Sind ja auch wirklich im Transformationsprozess gerade, diese Unternehmen, alle großen.
Genau. Klar. Ja, und das wird dazu führen, dass es sicherlich neue Spieler geben wird. Es wird neue Anbieter geben, neue Strukturen. Mir tut es weh und leid um jedes Unternehmen oder jeden Menschen, der da seinen Beruf verliert oder es nicht mehr existiert als Unternehmen. Aber die Chance ist es wirklich positiv, neu aufzusetzen und neu aufzubauen. Und die Kunden warten nur darauf.
Also letzter Punkt, und auch das war wieder eine gute Vorlage, danke. Die Kunden. Ich meine, ihr müsst Investoren überzeugen, einmal durch eure Vision, die Technologie, den Ansatz, die Prozesse, die ihr habt. Auf der anderen Seite zählen ja trotzdem Zahlen. Ihr habt gute Zahlen, ihr habt gute Investoren, ihr seid am Wachsen, du hast gesagt, ihr seid auch am Einstellen. Auch das ist ein Thema, was ja durchaus spannend ist, gerade Fachkräftemangel, aber das wäre vielleicht ein extra Feld. Aber die Kunden, ihr habt keine Schaufenster und die werdet ihr auch nicht haben wollen. Gebt ihr die ganzen Millionen, die ihr jetzt bei den Investoren einsammelt, für Google-Werbung aus und generiert Leads oder wie geht ihr ran?
Also die, ohne jetzt zu viel
Nicht zu viele Insights, aber genau, 2-3 bitte. 2-3.
Also eine der Dinge, die die Branche macht, die nicht so intelligent sind oder gemacht hat bis vor der Corona-Krise, bis keiner mehr Geld hatte, das ist dieses übertriebene Snipen um den Kunden in der letzten Sekunde der Reiseentscheidung, ne? Und dann mit sich überbietenden Google-Anzeigen. Wir machen das nicht. Wir sind sehr produktorientiert in unserer Werbung. Das heißt, für uns spricht die Qualität des Produkts für sich selbst. Und wenn man das vernünftig kommuniziert, daher auch dieses Denken als Medienunternehmen, dann stellt man fest, dass von alleine, ich komme ja aus dem Online-Bereich, wir haben mit die besten Marketing-Rentabilitäten, die ich je gesehen habe für ein E-Commerce-Geschäft. Paradoxerweise, weil wir nicht penetrant wie ein Performance-Marketing-Unternehmen agieren, also sprich nur Google anfüttern, sondern weil wir integrierte crossmediale Kampagnen fahren, die aufsetzen auf tatsächlich die Differenzierung des Produkts. Die Produkte sind tatsächlich gut, dann verkaufen sie sich von alleine, mal ganz einfach ausgesprochen.
Aber auch setzt ihr auch dort eigene Lösungen ein oder habt ihr dann so etablierte Marketingtechnologien, die ihr verwendet?
Also wir haben, also die kurze Antwort ist, wir setzen ausschließlich eigene oder adaptierte Lösungen ein. Also wenn wir Marketing Automation zum Beispiel einsetzen, dann haben wir das stark umprogrammiert und integriert mit unserer Produktwelt, weil anders kann man das nicht fahren. Ne? Und ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, dass das Übel der Touristik die Standardisierung ist und das konsequent durchdenkt bis ins Marketing hinein, dann kommt der Erfolg im Grunde von alleine.
Da muss man also wirklich alles anders machen. So, das nehme ich jetzt vielleicht mal mit. Man muss alles anders machen.
Genau. Wir frei nach Georg Christoph Lichtenberg. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, damit es besser wird.
Ich würde das als Schlusswort stehen lassen, weil das ist eine Punktlandung auf 50 Minuten. Wir hatten 45 verabredet. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat, sich mit dir zu unterhalten. Also mir hat es A viel Spaß gemacht und es ist durchaus erhellend. Vielleicht führen wir es an anderer Stelle auch nochmal fort. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Sehr gerne. Euch ganz viel Erfolg und weiteres Wachstum. Keine neuen großen bösen Krisen, sondern nur die Krisen, die ihr für das, was ihr vorhabt, nutzen könnt und nutzen werdet. Danke, Axel. Danke fürs Gespräch.
Danke dir für die guten Fragen und das nette Gespräch.
Ja, und danke an die Zuhörer für die Treue zum Travelholics Podcast. Bis zur nächsten Episode. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiedersehen.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.